hören einen Podcast der Sendung Bibliotheksdialog im Stadtgespräch auf Radio Frei mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer.
Autoren, Pädagogen und Komponisten, Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt im Bibliotheksdialog in der Bibliothek des Augustinerklosters zu Erfurt mit Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Herzlich willkommen zum nächsten Bibliotheksdialog. Herzlich willkommen, Herr Lutscheid. Schön, dass es wieder geklappt hat.
Und heute, Morgen, Herr Schäfer.
Heute haben wir uns wieder einen diesmal aber berühmten Erfurter herausgesucht, den man also auch zumindest dessen Spuren man in Erfurt verfolgen kann. Es ist Caspar Friedrich Lossius aus der Lossius-Familie, die also sehr umfangreich ist und alle in Erfurt entweder in Lehrtätigkeit, in Pädagogentätigkeit nachzuverfolgen sind. Ich weiß nicht, ob er jetzt der Begründer dieser Tradition ist, ob er mittendrin ist. Da müssten wir vielleicht dann noch was dazu sagen.
Sie haben zunächst recht. Es ist natürlich ein berühmter, also in seiner Zeit berühmter. Ob das heute noch so ist, wäre eine andere Frage. Wir haben zuvor auch schon einige in ihrer Zeit zumindest berühmte Leute besprochen. Lossius, das kann man sagen, dieser Caspar Friedrich Lossius ist einer großen Dynastie von Gelehrten und Pfarrern, ist ein Erfolgsautor gewesen. Das ist ganz sicher so. Mit einem seiner Werke, auf das wir sicher dann noch zu sprechen kommen, ist er gewissermaßen europaweit bekannt gewesen, hat Übersetzungen in mehrere europäische Sprachen gegeben, eine Vielzahl von Auflagen, und damit ist so um 1800 herum schon von Erfurt auch ein literarischer Glanz sozusagen in die Welt gegangen, jenseits derjenigen, die man auch mit Erfurt natürlich immer in Verbindung bringt, die aber mehr oder weniger als Besucher hier gewesen sind, wie Goethe, Schiller oder Herder, ist Lossius eben jemand, der aus Erfurt stammt und
also eine echte hier Puffbohne, hat, würde man sagen.
Eine echte, ne? Puffbohne, ja. Und der dann sozusagen aus dieser Goethe-Zeit, wenn man so will, mit einer eigenständigen den Namen Erfurts in die Welt getragen hat.
Mhm. Er besucht also hier, also wird in Erfurt als in einer Theologenfamilie geboren. Es heißt also, da gehen die Spuren auf die Hussiten zurück, also irgendwie hussitischer Einschlag. Können Sie das nach oder bestätigen?
Also die Familie Lossius ist eingewandert nach Erfurt. Wenn ich es recht im Kopf habe, der Großvater von unserem Caspar Friedrich Lossius müsste derjenige gewesen sein, der nach Erfurt kommt. Ich glaube, so aus der Erzgebirgsregion kommt die Familie und wird dann hier sesshaft in Erfurt und bildet eben in der Tat so eine Dynastie aus, sozusagen ganz viele Theologen. Und auch Caspar Friedrich Lossius Vater ist ein Pfarrer, ist ein Theologe, Christian Theodor Lossius. Und in diese Welt des protestantischen Pfarrhauses wird der Caspar Friedrich hineingeboren. Das hat ihn frühzeitig auch beeinflusst. Der Vater wird beschrieben als streng lutherisch-orthodox. Und dementsprechend ist die Atmosphäre im Elternhaus, und das hat natürlich Einfluss auf die Entwicklung des jungen Caspar Friedrich Lossius.
Also studiert er dann Theologie und hört auch Vorlesungen bei Christoph Martin Wieland?
Also zunächst einmal hat die Bildung, wir sollten vielleicht noch sagen, dass er 1753 geboren ist, hat die Ausbildung in Erfurt begonnen, natürlich unter durchaus schwierigen Umständen auch. Der Vater stirbt sehr früh, als der Junge 8 Jahre alt ist. Die Mutter muss 7 Kinder allein erziehen. Und für den Caspar Friedrich Lossius beginnt dann eine typische Ausbildung, wie sie in Erfurt in dieser Zeit üblich ist. Er besucht die Barfüßerschule zunächst einmal und wird dann 1766 am evangelischen Ratsgymnasium eingeschrieben. In diese Zeit, das weiß man unter anderem aus der wichtigsten, wenn man so will, zeitgenössischen biografischen Quelle, weiß man solche Dinge. Und zwar ist das eine Biografie, die sein Schwiegersohn Hieronymus Müller geschrieben hat. 1819 in Gotha erschienen, 2 Jahre nach dem Tod von Caspar Friedrich Lossius. Und da stehen viele Details drinne, die der Schwiegersohn wusste. Und da kann man erfahren zum Beispiel auch, dass der junge Caspar Friedrich sich frühzeitig mit Poesie beschäftigt hat, dass diese das Interesse geweckt wurde am Ratsgymnasium durch die Behandlung von antiken Autoren. Und dass in einer seiner älteren Brüder eine kleine Bibliothek sich schon aufgebaut hatte. Und da stand die deutsche Dichtung der Zeit drin. Also beispielsweise Johann Wilhelm Ludwig Gleim oder Salomon Gessner oder Gellert und ähnliche Autoren. Und da hat der Junge gestöbert sozusagen und hat zeitgenössische Literatur kennengelernt. Beendigung des Ratsgymnasiums ist das Brotstudium sozusagen, und das liegt auf der Hand, ist ein Theologiestudium, das er zunächst in Erfurt beginnt, 1770, und später dann in Jena fortsetzt. Er hat in Erfurt gute Lehrer, beispielsweise Justus Friedrich Frohrieb, der zwar als notorisch streitsüchtig galt, aber ein guter theologischer Lehrer war, bei dem hat er Dogmatik gehört, oder Kirchengeschichte bei Christoph Schellenberger. Also das sind in der theologischen Lehre in dieser Zeit in Erfurt schon wichtige Namen. Lossius selbst hat aber bezeugt auch, dass ihn vor allen Dingen beeindruckt haben die Vorlesungen, die er bei Christoph Martin Wieland, der zu dieser Zeit, als er zu studieren beginnt, Professor hier in Erfurt ist, beeindruckt haben. Wieland hat über Universalgeschichte gelesen und auch über die Theorie der schönen Wissenschaften und Künste. Und das hat Lossius später als mit die stärksten Eindrücke, die er während des Studiums empfangen hat, geschildert.
Also eine umfangreiche, eine solide Ausbildung, untersetzt wahrscheinlich auch mit Fleiß und Ehrgeiz, die er selber von zu Hause mitgebracht hat.
Also ganz offensichtlich war das Interesse für die Künste und Wissenschaften und die Literatur war vorhanden, sodass das sicher kein Zwang für ihn gewesen ist, sondern dass er ein interessierter und sicher auch fleißiger Student gewesen ist. Er ist nach 3 Jahren Studium hier in Erfurt nach Jena gewechselt und hat dort noch 1 Jahr studiert und ist dann nach Erfurt zurückgekehrt und hat seine berufliche Laufbahn hier begonnen.
Er arbeitet dann als Lehrer an der Barfüßerschule und auch an der Predigerschule. Ja, und es heißt, er tritt dann die Nachfolge des berühmten Pädagogen Christian Gotthilf Salzmann als Diakon der Andreasgemeinde an.
Das ist richtig. Die ersten Stationen sind also Schulämter, zunächst an der Barfüßerschule, wo er selbst ja zur Schule gegangen ist, dann als Konrektor 1779 an der Predigerschule, also an den Gemeindeschulen ist er tätig. Er hat in den ersten Jahren nach dem Studium hier in Erfurt auch Privatunterricht erteilt für Kinder aus wohlhabenden Bürgerfamilien. Diese Lehrerstellen, diese Schulmeisterstellen sind ja nicht besonders gut bezahlt. Das heißt, er hat versucht, sich auch ein Zubrot noch zu verdienen, um das Leben zu finanzieren. Dann wird er Diakon in der Tat in der Andreasgemeinde und da steht er sozusagen in der Nachfolge dann des berühmten späteren Schnepfenthaler Pädagogen Salzmann.
Über den man eigentlich auch in Erfurt so viel wie nicht hört. Ne?
Ja, das ist ganz sicher so. Das hängt aber damit zusammen, das ist erklärbar daraus, dass die große Lebensstation und das Bekanntere im Leben von Salzmann natürlich Schnepfenthal ist, die bis heute bestehende Anstalt. Und deswegen diese Erfurter Jahre häufig im Schatten stehen einfach, dieser späteren Entwicklung.
Autoren, Pädagogen und Komponisten. Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog in der Bibliothek des Augustinerklosters zu Erfurt. Mit Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Im Bibliotheksdialog stellen wir heute Caspar Friedrich Lossius vor, einen Erfurter Pädagogen und Theologen, der in der Zeit von 1753 bis 1817 lebte und hier an der Barfüßerschule und an der Predigerschule Lehrer war und die Nachfolge des berühmten Pädagogen Christian Gotthilf Salzmann als Diakon der Andreasgemeinde antrat.
Ich habe jetzt folgende Feststellung gefunden bei meinen Recherchen, dass also Lossius eher weniger als Theologe bekannt wurde, sondern eher als Pädagoge. Darauf sich auch seine gesamte Tätigkeit, sein Lebenswerk auch ausrichtet, für Kinder Unterrichtsstoffe zu erarbeiten, aber sich auch dafür einzusetzen, dass Mädchen zum Beispiel in die Schule gehen. Er gilt als einer der Begründer oder Befürworter der ersten Töchterschule in Erfurt.
Caspar Friedrich Lossius ist der bedeutendste Pädagoge der Spätaufklärung in Erfurt. Und als Theologe ist er im Grunde genommen nicht mit auffallenden Leistungen im Sinne von dogmatischen Werken oder Ähnlichem hervorgetreten. Ja, also Predigten hat er schon auch drucken lassen, werfen wir dann auch einen Blick drauf. Aber das Entscheidende sind in der Tat seine pädagogisch orientierten Schriften, wobei man sagen muss, dass diese Pädagogik natürlich eine christliche Pädagogik ist. Ja, insofern kommt da der Theologe natürlich wieder ins Spiel. Christliche Erziehung ist die Überschrift, die über dem pädagogischen Wirken von Caspar Friedrich Lossius steht. Er hat ja 1785, kann man sagen, eine Lebensstellung errungen. Er ist Diakon an der Predigerkirche geworden und ist das bis zum Lebensende geblieben. Offensichtlich auch zufrieden in dieser Stellung, denn der Diakon ist der zweite Pfarrer an einer Erfurter Kirche. Das heißt, er scheint auch keinen Ehrgeiz entwickelt zu haben, in die erste Pfarrstelle, vielleicht auch in einer anderen Gemeinde aufzurücken. Werden ja immer mal Stellen frei, dann könnte man sich ja vielleicht bewerben. Aber ihm scheint das ganz offensichtlich zugesagt zu haben, diese zweite Stelle. Und wichtiger scheint ihm offensichtlich gewesen zu sein, seine Ideen, seine Vorstellungen über Erziehung, über Pädagogik zu entwickeln, praktisch umzusetzen und eben auch schriftlich niederzulegen.
Das hat er auch sehr umfangreich getan. Vielleicht werfen wir noch einen Blick auf sein Familienleben. Er ist verheiratet, hat auch selbst Kinder, kann also sein pädagogisches Wirken auch zu Hause im Prinzip üben oder trainieren. Ja,
ja, er hat 1784 geheiratet. Das ist dann ganz offensichtlich so in der Phase, als sich die Lebensverhältnisse stabilisieren. Das heißt, dass das Einkommen dann so ist, dass man eine Familie ernähren kann. Das ist ja in dieser Zeit die Voraussetzung, um überhaupt heiraten zu können. Aus dieser Ehe mit Rosalie Welz, so heißt die Frau, die er geheiratet hat, sind 5 Kinder hervorgegangen zwischen 1787 und 1798. Und wenn man so will, war das erste Probierfeld für die pädagogischen Entwürfe gewissermaßen zu Hause. Da konnte er das erstmal testen, ob das vielleicht auch in größerem Rahmen funktionieren könnte.
Dann müssen wir natürlich auf seine Arbeit als Pädagoge eingehen und auf seine literarischen Fähigkeiten auch mal abstellen, denn da hat er für seine Zeit Bahnbrechendes geleistet mit seiner schriftstellerischen Arbeit. Vielleicht sagen Sie da kurz noch was dazu, Herr Lütschein.
Ich würde erst mal auf das noch eingehen, wonach Sie schon auch gefragt haben, nämlich auch was Mädchenerziehung und ähnliche Dinge angeht. Dieses pädagogische Engagement hat Lossius zu einer Kapazität werden lassen in solchen Fragen. Und deswegen müsste man auch erwähnen, dass beispielsweise 1803 eine Kommission gegründet wurde, die das Schulwesen neu ordnen, neu aufstellen sollte in Erfurt. In diese Kommission wird Lossius berufen beispielsweise, ja, weil man weiß, dass er sich mit solchen Fragen seit langer Zeit beschäftigt. Und 1811 wird in Erfurt als Novität sozusagen eine sogenannte höhere Töchterschule eingerichtet. Und diese höhere Töchterschule sozusagen, das steckt schon so ein bisschen im Namen drin, also angelehnt an Vorstellungen oder Strukturen, wie man sie an den Gymnasien für Knaben vorfindet, diese höhere Töchterschule wird ihm also als Direktor anvertraut. Er ist also der Erste, der dieser Einrichtung vorsteht. Und Sie haben es schon erwähnt, Lossius hat sich eingesetzt dafür, dass Mädchen eine solide Bildung vermittelt wird, im Grunde genommen in Richtung dessen, was auch die Jungen lernen konnten oder lernen durften. Und das ist für die Zeit natürlich fortschrittlich, weil das noch nicht selbstverständlich ist, dass man das so handhabt.
Wir beide könnten jetzt sagen, er knüpft im Prinzip nahtlos an das, was die Frau Zeunemann ein paar Jahre vor ihm schon ins Leben gerufen hat, diese emanzipatorischen Dinge. Also da knüpft er an, obwohl er sie wahrscheinlich nicht gekannt hat.
Also er hat sie möglicherweise als Dichterin schon gekannt. Also das könnte ich mir vorstellen bei seiner Interessenlage. Da gibt es aber, soweit ich das sehe, keine Aussagen von ihm dazu. Aber dass er in Erfurt mal den Namen Zeunemann gehört hat, also das glaube ich schon. Man könnte sagen, es steht auch im Kontext dessen, was die Sophie Albrecht macht, über die wir auch schon gesprochen haben. Also auch der Versuch, ja, als Frau sich in die Männerdomänen hineinzuarbeiten, Literatur zu schreiben, als Schauspielerin auf die Bühne zu gehen. Und wenn man das sozusagen auch noch untersetzt und befördert, nicht nur durch Privatunterricht für Mädchen, wie das bis dahin weithin üblich ist, sondern an einer höheren Schule ihnen jetzt auch die Bildung vermitteln möchte, dann steht das natürlich in engem Zusammenhang.
Von der Seite her setzt er pädagogische Traditionen oder auch die emanzipatorischen Traditionen, die es in Erfurt schon gegeben hat, fort und setzt sie also auch praktisch um in einer höheren Töchterschule, dass das also nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch praxiswirksam ist. Haben Sie irgendwie Kenntnisse, wie diese höhere Töchterschule, wie das angenommen worden ist in der Erfurter Bevölkerung?
Also da habe ich keine näheren Kenntnisse, aber ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat. Es gibt aus der Töchterschule heraus dann auch Reaktionen bei seinem Tod. Also das ist, glaube ich, schon etwas gewesen, was man als durchaus erfreuliche Erscheinung angenommen hat unter den Einwohnern in Erfurt. Es war ja eine Möglichkeit, die Töchter jetzt auf eine Bildungsanstalt zu schicken, die es vorher nicht gab. Also Mädchen wurden in den Elementarschulen unterrichtet, aber damit war ja in aller Regel Schluss. Dann sollten die hauswirtschaftlichen Kenntnisse vor allen Dingen erlernen, sollten sich auf das Familienleben vorbereiten. Aber dass sie sozusagen eine weitergehende Bildung erwarben, das war ja der Ausnahmefall und eher bei den in den wohlhabenden Bürgerhäusern, bei den adligen jungen Mädchen, da gab es das schon. Aber dass man jetzt sozusagen das breiter aufgestellt hat, war schon eine Novität.
Haus und Herd
war das Prinzip eigentlich, Prinzip, ja, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Ne?
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Der Erfurter Pädagoge und Theologe Caspar Friedrich Lossius ist heute Thema im Bibliotheksdialog. Er zählt als einer der bedeutendsten Pädagogen der Spätaufklärung und setzte sich vor allem für die Mädchenbildung ein. Die erste Töchterschule in Erfurt geht auf seine Initiative zurück und wir folgen jetzt seinem Weg als Autor und Schriftsteller.
Herr Lutscheid, dann aber jetzt zurück zum Schriftsteller Caspar Friedrich Lossius. Er hat ein Buch geschrieben oder in mehreren Teilen, mit dem er sehr berühmt geworden ist. Sie haben es am Anfang schon erwähnt. Vielleicht können wir kurz auf die Entstehungsgeschichte da eingehen und den Inhalt kurz umreißen. Also für die Hörerinnen und Hörer, die drei Bände dieses Buches gibt es in der Stadtbibliothek. Man darf sie allerdings nur im Lesesaal lesen. Trotzdem sind sie zugänglich. Und wer Zeit hat, ich empfehle es, einfach da mal reinzuschauen.
Ich würde gerne, ich gehe sofort auf das Buch ein, noch ein Wort sagen, weil wir an einem Ort sitzen, der für Caspar Friedrich Lossius auch wichtig gewesen ist. Eine Vielzahl von Aktivitäten entfaltet. 1797 wird ihm die Leitung der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums übertragen, in der wir uns jetzt befinden. Und Entschuldigung, 1791 wird er Leiter der Bibliothek. Und er ist auch da aktiv gewesen und hat den Bestand damals durch neu angelegte Kataloge erschlossen. Also er hat sich auch sehr um diese Bibliothek gekümmert. Und ich füge gleich mal noch hinzu, er wird auch damit beauftragt, das Erfurter Gesangbuch zu revidieren. Und er wird dann 1797 auch in die Akademie gemeinnütziger Wissenschaften aufgenommen. Also das ist auch eine Anerkennung auf vielen Gebieten sozusagen. Er war auf pädagogischem Gebiet, in Fragen des Gesangbuchs, auf wissenschaftlichem Gebiet. Also ein umtriebiger, sehr aktiver Mann. Das Buch, das Sie erwähnt haben, es handelt sich um einen Roman, um einen Jugendroman, könnte man vielleicht sagen, mit dem Titel Gumal und Lina. Im Untertitel schon angedeutet, worum es Caspar Friedrich Lossius dabei geht. Eine Geschichte für Kinder zum Unterricht und Vergnügen, besonders um ihnen die ersten Religionsbegriffe beizubringen. Der erste Band ist 1795 im Verlag von Justus Perthes in Gotha erschienen. Und diesem ersten Band hat Lossius dann zwei weitere noch folgen lassen, also ein dreiteiliger Jugendroman oder eine Geschichte für Kinder, wie es hier heißt, die man aber gut auch als Erwachsener lesen kann. Das ist also nicht ausschließlich auf kindliche Bedürfnisse ausgerichtet, lässt sich also auch für Erwachsene ganz gut lesen. Eine exotische Geschichte sozusagen, die im Inneren Afrikas spielt, eine Geschichte über Konflikte zwischen zwei Familien, deren Kinder in dieser Geschichte eine tragende Rolle spielen sozusagen, die eigentlich verfeindet sein sollten, müssten aufgrund dessen, was ihre Väter tun und die aber Freundschaft miteinander schließen und dann auch die Bekanntschaft mit einem Lehrer sozusagen, der sie in die christliche Religion einführt. Und anhand dieses Entwicklungsganges und des Kennenlernens dieser Kinder, die also zum ersten Mal mit der christlichen Religion in Berührung kommen, entwickelt Lossius gewissermaßen so ein pädagogisches Programm, wie man Kindern auf unterhaltsame, eingängige Weise die Grundbegriffe der christlichen Lehre nahebringen kann. Das ist das Ziel, was im Titel auch schon formuliert ist. Das ist aber eben ganz geschickt gemacht, weil es in eine unterhaltsame, abenteuerliche Geschichte eingebunden ist und nicht einfach ein trockener Unterricht, der die dogmatischen Dinge einfach erklärt.
Und man merkt beim Lesen, dass Gumal und Lina im Prinzip zu den religiösen Problemen auch Fragen stellen, die Kinder dieser Zeit auch stellen würden oder gestellt hätten. Natürlich verpackt in diese beiden, wir würden heute sagen, exotischen Figuren, kommt das natürlich noch besser an und ist wahrscheinlich auch eindringlich. Deswegen ist das Buch auch so oft verlegt worden. Es ist also sehr erfolgreich gewesen.
Ja, also das ist ein wirkliches Erfolgsbuch gewesen. Noch bevor der dritte Band des Romans erschienen ist, musste der erste schon nachgedruckt werden. Also das heißt, die Nachfrage war so groß, dass der Verleger da reagieren musste. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein sind insgesamt 10 Auflagen des Buches in Deutschland erschienen. Es hat Übersetzungen gegeben ins Holländische, ins Schwedische, ins Französische. Also auch in anderen Ländern ist das gelesen worden. Und später, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gibt es dann auch Bearbeitungen, kürzende Bearbeitungen, wo man versucht, diesen, naja, doch ausufernden Stoff, immerhin auf 3 Bände verteilt, nochmal zu komprimieren, das Wichtigste und das sozusagen vielleicht den Kindern dann noch schmackhafter zu machen, weil es nicht ganz so lang ist. Aber man sieht also bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein, bleibt das aktuell und wird gelesen. Ja, und das ist ja auch schon erstaunlich, weil das, was dort ausgebreitet wird, ist ja schon, sind die Vorstellung der späten Aufklärung über Religion, über fremde Länder, über Toleranz und dergleichen, ja. Und das scheint zumindest für 100 Jahre aktuell geblieben zu sein.
Man kann an den Vorworten der einzelnen Auflagen erkennen, dass Lossius selbst auch immer wieder daran gearbeitet hat, dass er also kritische Stimmen aus den Leserkreisen oder von Rezensenten auch aufgenommen hat. Er schreibt also an einer Stelle, dass ihm auch mitunter Schreibfehler unterlaufen sind, die er dann korrigiert, aber auch bestimmte Ansichten nochmal in anderes Licht bringt. Er ist also auch intensiv dabei, das umzusetzen. Das heißt also, man würde aus der heutigen Sicht sagen, es ist eine richtige Kommunikation entstanden zwischen Autor und Leser, das ihn also beflügelt hat, dieses Werk auch immer weiter zu vervollkommnen. So ist dann auch der Erfolg dieses Werkes zu erklären.
Ja, das spricht ja für das Werk. Also ins Gespräch über etwas kommt man mit den Lesern ja nur, wenn die Leser von dem angetan sind, ja, oder wenn sie auch mit Kritik reagieren. Aber offensichtlich muss das Buch dann so sein, dass es überhaupt Gesprächsstoff abgibt. Und das scheint offensichtlich so gewesen. Und es spricht für den Autor Lossius, dass er auf solche Dinge auch reagiert und dass ihm das so wichtig war, dass er es überarbeitet hat und immer wieder daran etwas getan hat und nicht einfach vielleicht aus kommerziellen Gründen es immer wieder hat einfach drucken lassen, sondern er hat sich damit weiterhin beschäftigt.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Im Bibliotheksdialog stellen wir heute den Erfurter Theologen, Pädagogen und Schriftsteller Caspar Friedrich Lossius vor. Er selbst hat auch Tagebuch geführt und schreibt zum Beispiel zu seinem erfolgreichen Kinderbuch Gumma und Lima 1805 im Januar, denn kaum war die Ankündigung der Herausgabe einer moralischen Bilderbibel durch eine kleine Schrift von dem Vergnügen, welche Eltern aus der eigenen Erziehung ihrer Kinder schöpfen können, im Publikum erschienen, als sich dies bereitwillig erklärte, das Unternehmen aufs Tätigste zu unterstützen. In kurzer Zeit fanden sich über 1000 Prenumeranten dazu, welche in der Messe ansehnlich vermehrt wurde. Dadurch wurde meinem Verleger, Herrn Perthes, nicht nur der Aufwand gedeckt, sondern auch in die Stadt gesetzt, mir freiwillig für jedes Heft 24 Karolen als Honorar zuzusichern, nebst 12 Freiexemplaren.
Herr Lutscheid, Gumma und Lina, eine Erfolgsgeschichte, und das ist aber nicht die einzige schriftstellerische Arbeit von Lossius gewesen. Er hat sich dann also auch weiter bemüht, intensiv zu schreiben. Was zählt da zu seinen wichtigsten Werken noch?
Lossius hat ein sehr umfangreiches schriftstellerisches Werk hinterlassen. Wir könnten eine Vielzahl von Titeln aufzählen, aber vielleicht sollten wir uns auf die wichtigsten beschränken. Das herausragende Werk ist der gerade erwähnte Roman gewesen. Eine solche Erfolgsgeschichte hat sich nicht wiederholt, soweit ich das überblicken kann. Aber Lossius hat schon durchaus erfolgreiche oder wichtige Bücher geschrieben. Ich habe vorhin gesagt, dass er auch als Leiter der Bibliothek des evangelischen Ministeriums, dem er ja angehörte, als Diakon der Predigergemeinde gewirkt hat und eines der Ergebnisse der Betreuung dieser Büchersammlung ist eine Biografie aus der Reformationszeit. Lossius hat 1797 auch wieder bei Perthes in Gotha veröffentlicht Helius Eoban Hesse und seine Zeitgenossen, also dieser berühmte, der König der Poeten aus der Humanistenzeit, mit dem Untertitel Ein Beitrag zur erfurtischen Gelehrten- und Reformationsgeschichte. Aus den Quellen gearbeitet, unter anderem den Quellen, die er in der Ministerialbibliothek vorgefunden hat und bis heute ein von der Forschung auch konzertiertes Werk zur Erfurter Reformationsgeschichte. Also das ist eine historische Arbeit sozusagen. Diese historische Arbeit hat ihm die Mitgliedschaft in der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften eingetragen. Aufgrund dieses Buches ist er vorgeschlagen worden als Mitglied. Und das ist sozusagen schon mal ein, ein Indiz dafür, dass es sich hier wirklich um eine grundsolide historische Arbeit handelt.
Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch zur Erinnerung, es gibt den Eobanus Hessus Schreibwettbewerb zwischen Thüringen und Hessen, wo also Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, jedes Jahr dort sich schriftstellerisch zu betätigen. Und dann gibt es auch den entsprechenden Preis. Das geht also auf ihn zurück.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Ludheit.
Im letzten Beitrag des Bibliotheksdialogs stellen wir nun weitere Werke von Caspar Friedrich Lossius vor.
Zu Lossius und seinem Werk muss man dazu sagen immer, das Hauptziel ist die Bildung der Jugend im Sinne bürgerlicher Ethik, aufgeklärt, vernünftiger Moral und das alles auf der Grundlage der christlichen Lehre. Deswegen gibt es von Lossius etwas, was auch sehr erfolgreich geworden ist, in 5 Bänden die moralische Bilderbibel. Bilderbibeln sind bis heute sozusagen im Religionsunterricht für Kinder und Jugendliche im Einsatz. Zu dieser Zeit versucht Lossius das auch mit einem hohen Anspruch zu machen, in dieser moralischen Bilderbibel, die mit Kupferstichen reich ausgestattet ist und ab 1805 erscheint. Der Hausverleger ist auch hier Justus Perthes in Gotha. Die verknüpft also Mythologie, Geschichte der antiken Welt und die Heilsgeschichte, die christliche Heilsgeschichte gewissermaßen zu einer Weltgeschichte, die Jugendlichen oder Kinder dann eben lesen können. Ich habe hier mal den ersten von 5 Bänden. Und da wird sozusagen also die Weltgeschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart hinein quasi erzählt. Wir sehen hier einen Kupferstich beispielsweise, Schöpfungsmorgen steht da drunter. Ja, also da wird den Kindern auf für sie fassliche Weise der Gang der Weltgeschichte des Alten Testaments, des Neuen Testaments dann erzählt. Ja, Abraham im Begriff, seinen Sohn Isaak zu opfern. Also auch das in erzieherischer Absicht, ebenso 1815 mit dem ersten Band begonnen, der historische Bildersaal oder Denkwürdigkeit aus der neueren Geschichte, das jetzt nicht spezifisch für Kinder oder Jugendliche, sondern mit dem Untertitel ein Lehr- und Lesebuch für gebildete Stände ist das Ganze genannt. Dieser historische Bildersaal hat insgesamt 6 Teile. Caspar Friedrich Lossius hat nur die ersten beiden Teile betreuen können noch. Er hat das gemeinsam gemacht mit einem Gotha-Gymnasialprofessor Christian Ferdinand Schulze. Lossius ist 1817 gestorben und dann hat der Schulze das alleine fortgeführt. In 6 Teilen, wie gesagt, 1815 bis 1837 ist dieser historische Bildersaal erschienen.
Also auch wissenschaftlich exakt mit Zitatnachweisen etc., sodass man also auch sagen kann, Lossius ist ein gründlicher Arbeiter gewesen.
Also das auf jeden Fall, das ist er auf jeden Fall gewesen. Er hat sich immer mit den Quellen beschäftigt, das zeichnet ihn aus, glaube ich. Er hat sich auch natürlich von den Zeitereignissen mitnehmen lassen. Und ich habe mal noch etwas, was im unmittelbaren Zusammenhang mit den Erfurter Ereignissen zu Beginn des 19. Jahrhunderts steht und wo man auch sieht, dass er auch auf seinem eigentlichen Berufsfeld sozusagen Dinge getan hat und auch zum Druck befördert hat. Es gibt 1808 eine Ausgabe von ihm oder eine Veröffentlichung von ihm mit dem Titel Heilsame Erinnerungen an die Jahre 1806 bis 1808 in einigen Erbauungsreden vor der Predigergemeinde in Erfurt gehalten. Also das sind Predigten, Erbauungsreden sind Predigten in dem Fall, in denen er also aus dieser bewegten Zeit Dinge der Gemeinde vorgetragen und ausgelegt hat. Ich will gerade mal gucken.
Also muss die Franzosen seit Doppelschlacht bei Jena Auerstedt, Fürstenkongress hier in Erfurt. Ja.
Genau, also beispielsweise mit so einer Überschrift, die Anwendung der Erfahrung, dass uns Gott auch im Kriege wohlfeile Zeiten gegeben hat. Mhm. Ja, also so Trost und auf das praktische Leben abgestellt, die Hand des Herrn über den Kindern und so weiter. Also da kommt Zeitgeschichte mit hinein. Und auch sowas hat er zum Druck befördert. Wenn man auf die Publikationsliste guckt, sozusagen, vieles wirklich auch mit ganz praktischem Anspruch, auch nochmal aus dem pädagogischen Bereich etwas, was auch weite Verbreitung ganz offensichtlich zu dieser Zeit gefunden hat, über die öffentliche Erziehung der Kinder aus den vornehmen und gebildeten Ständen. Also ein Plädoyer dafür, die Privaterziehung nicht mehr als das Maß aller Dinge in den gehobenen Ständen zu sehen, sondern auch die Kinder aus adligen oder angesehenen bürgerlichen Familien auf die öffentlichen Schulen zu schicken und ihnen da Bildung zukommen zu lassen. Vieles für Kinder eben, auch ganz praktisch, für die Katechumenen, zum Unterrichten den vorzüglichsten Lehren der christlichen Religion, Sittengemälde aus dem gemeinen Leben zum belehrenden Unterricht für Kinder oder auch so eine Art Anleitungsschriften, die die Eltern betreffen, über das Vergnügen, welches Eltern aus der eigenen Erziehung der Kinder zu moralisch guten Menschen schöpfen können. Ja? Also sozusagen den Eltern schmackhaft machen, was gute Erziehung bringen kann am Ende für die Kinder. Also da gibt's ganz viel. Er ist bis zum Lebensende aktiv gewesen als Schriftsteller und vielleicht das Letzte, was noch erschienen ist, mit einem bezeichnenden Titel, der nochmal deutlich macht, was sein Anliegen als Schriftsteller gewesen ist. Das Letzte, was von ihm herausgekommen ist, 1816 in Erfurt erschienen, moralische Erzählungen für die Jugend. Ja, da ist das ganze Programm eigentlich im Titel schon nochmal da.
Hat er in diesem Buch also alle Ereignisse der französischen Kriege hier in Europa, die Umwälzung damit einbezogen?
Wenn Sie nach diesen Erbauungsreden fragen, das sind weniger
politische Sachen.
Politische oder historische, sondern da geht es darum, die Ereignisse, die in dieser Zeit, in diesen Jahren stattfinden, sozusagen für die Gemeinde aufzuarbeiten und in christlicher Perspektive zu deuten. Was kann man daraus an Trost schöpfen, wie muss man sich dazu verhalten, das ist eigentlich das Anliegen, das damit verfolgt wird. Also weniger die historische Darstellung, sondern eher sozusagen die aktuelle, sehr sorgerliche Begleitung der Gemeinde in dieser Zeit.
Caspar Friedrich Lossius, ein Pädagoge seiner Zeit mit vielen schriftstellerischen Werken, auf einige sind wir näher eingegangen. Herr Dr. Lutscheid, vielen Dank für diese Information. Wir hören uns wieder.
Herzlichen Dank, Herr Schäfer.
Das war der Bibliotheksdialog für den Monat Oktober. Sie können die Sendung auch auf der Internetseite von Radio Frei nachhören oder auch den Podcast auf der Internetseite von www.radio-frei.de.